Hallo und herzlich willkommen zum Tech and Trees Podcast. Mein Name ist Pascal Mies und wie immer geht es heute darum, wie wir bessere Climate Tech Startups bauen und wie wir schneller mehr von ihnen auf die Straße bringen können. Ganz konkret geht es heute darum, wie Climate Techs erfahrene Führungskräfte gewinnen können, wann das überhaupt Sinn macht und welche Gedanken man sich dazu gemacht haben sollte. Mein Gast ist René Brettschneider. René war 20 Jahre lang bei Adidas und hat es da ziemlich weit gebracht. So weit, dass er zwischenzeitlich mehrere Milliarden Euro Umsatz unter seiner Verantwortung hatte. Vor 2 Jahren aber hat René den Sprung vom Adidas Campus in die Berliner Startup-Welt gemacht. Er ist jetzt Chief People und Sustainability Officer bei Tamondo. Was René zu diesem Wechsel bewogen hat, was Gründer tun können, um einen solchen Wechsel erfolgreich zu gestalten und wie René seine Erfahrung einbringt, darum geht es jetzt mit René Brettschneider von Tamondo. Viel Spaß! Welcome to Tech
and Trees. Hallo lieber René, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr drauf. Geht's dir gut heute?
Ja, sehr gut. Danke Pascal, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, bei dir als Gast zu sein.
Ja, super. Dann lass uns doch loslegen. Um dich am Anfang ein bisschen besser kennenzulernen, würde ich dich gerne fragen, was der letzte Aha-Moment war, den du selber erlebt hast, sei es privat oder beruflich?
Also eigentlich ein ganz persönlicher Moment. Letzte Woche waren beide meine Kinder im Frankreich-Austausch. Und meine Frau und ich haben uns beide so angeguckt, haben gesagt, Wahnsinn, 15 Jahre später, wir haben wieder Freiheit zurück.
Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Warnung gegen Kinder ist oder ob das dafür spricht, dass man trotzdem Vater werden sollte, beziehungsweise Mutter. Aber
auf jeden Fall. Gut,
darum soll es heute nicht gehen. Und zweitens, ich weiß, dass du Minimalismus interessiert bist. Und da würde mich interessieren, was war so die letzte größere Anschaffung, die du selber getätigt hast? Was war es wirklich wert, gekauft zu werden für dich?
Also ich kaufe tatsächlich nicht viel, versuche das zu vermeiden, aber die letzte große Anschaffung war die PV-Anlage auf unserem Dach und da bin ich auch sehr glücklich drüber und schaue dann immer auf der App, ne, wenn die Sonne scheint, wie viele Kilowattstunden werden dann heute produziert.
Ja, super, da hast du was mit meinen Eltern gemeinsam, die haben sich auch gerade eine gekauft und sind auch begeistert von der App und wie sie das mitverfolgen können. Insofern bist du da nicht alleine. René, wir wollen heute über deine berufliche Karriere bzw. Werdegang sprechen, als auch was du kürzlich für Entscheidungen getroffen hast. Und zwar geht es darum, dass du 20 Jahre bisher bei Adidas warst, in 9 verschiedenen Positionen, letzte als Senior Vice President für Market Strategy und Business Development in Europa. Und in der Rolle hast du dich selber letztendlich wegstrukturiert. Und dann bist du aber vor 2 Jahren ungefähr zu Tamondo als Chief People und Sustainability Officer gewechselt. Und wir wollen ein bisschen über die Geschichte, die dahinter steckt, heute sprechen. Und da würde ich einfach einmal fragen, willst du mir die Geschichte hinter diesen Stationen erzählen? So ein bisschen, wie das alles kam? Und diese Frage darfst du so frei interpretieren, wie du möchtest.
Ja, ich bin ein DDR-Kind und da war Adidas was ganz Besonderes und nur wenige Leute hatten Adidas-Sneakers oder Tracksuits und wollte immer in den Sport und das hat auch geklappt. Ich bin 2001 nach dem Studium zu Adidas gekommen, konnte mir da noch nicht vorstellen, dass ich da wirklich 20 Jahre bleiben würde. Und es kam dann eins zum anderen, also wirklich eine Station nach der nächsten und neue spannende Aufgaben. Habe mehrfach gewechselt zwischen global, Marktfunktion, Business Unit und habe da wirklich für mich sehr viel mitgenommen, bin sehr dankbar dafür und muss aber auch sagen, 20 Jahre ist eine lange Reise, die Firma hat sich dann auch verändert. Ich habe mich im Laufe der Zeit auch weiterentwickelt und irgendwann ist dann auch der Punkt erreicht, wo man sich fragt, wo ich mich gefragt habe, was ist mir persönlich wichtig, wo geht die Reise hin und habe mich dann sehr dankbar für diese Reise bedankt und mich etwas Neuem gewidmet.
Wann hast du gemerkt, dass du bei Adidas nicht mehr am richtigen Ort bist? Also wenn du jetzt sagst, 20 Jahre, wie du sagst, sind ja eine Riesenreise. Und ich sag mal so, da entwickelt man ja wahrscheinlich auch eine gewisse Loyalität beispielsweise seinem Arbeitgeber gegenüber. Man findet auch Freunde, eventuell sogar Familie. Das ist ja nicht ganz leicht, so einen Wechsel zu vollziehen. Da denke ich mal, benötigt es einen tieferen Denkprozess, um dann die Entscheidung zu treffen, einen Neuanfang zu wagen.
Ja, absolut. Und das passiert auch nicht über Nacht. Also das ist ein langer Prozess gewesen für mich persönlich, sagen wir mal in meiner persönlichen Weiterentwicklung. Ich habe dann irgendwann, gerade als die Kinder kamen, gemerkt, ich möchte halt wirklich mich stärker in Themen Richtung Klimaschutz, Richtung soziale Nachhaltigkeit weiterentwickeln und mich dem stärker widmen. Und in der Zeit hatte sich auch Adidas natürlich entwickelt. Ne? Als ich angefangen hatte, war es ein relativ überschaubarer Campus in Herzogenaurach, toller Campus, als ich gegangen bin. Ein Riesencampus, wirklich toller Ort zu arbeiten, wunderbare Kolleginnen und Kollegen, 6000 Menschen an einem Ort. Die Nationalmannschaft macht dann da Station und trainiert dann da auf dem Fußballfeld direkt neben dem Büro. Also das ist schon ein Wahnsinn. Eine tolle Marke, ganz tolle Menschen, wie gesagt. Und ich habe dann aber, wie gesagt, für mich gemerkt, dass ich bin zu einer Sportfirma gekommen und bin nachher, nach 20 Jahren, habe mich in einer Modefirma wiedergefunden. Und ich bin relativ skeptisch der gesamten Fashion-Industrie gegenüber. Es gibt dort viele Menschen, die versuchen, diese Industrie von innen heraus zu verändern und zu verbessern. Aber es ist einfach an sich eine unfassbar kommerzielle, volumengetriebene Industrie, die sich eigentlich komplett radikal neu erfinden müsste. Und nur wenige haben den Mut, das ganz konsequent zu machen. Und für mich persönlich war dann irgendwo der Disconnect einfach zu groß. Trotz aller Leidenschaft für den Sport und für alles, was ich da auch wirklich an Positiven mitgenommen habe, was ich selber auch erfahren durfte. Und habe dann für mich irgendwann entschieden, dass für mich an der Zeit ist, da einfach einen radikalen Cut zu machen. Also wirklich erst rauszugehen, mich neu zu finden und dann was Neues zu suchen. Und dieses Rausgehen war auch wirklich so, ich habe dreimal in meiner Karriere meinen Job selber abgeschafft. Und beim dritten Mal war dann noch der Punkt, wo ich mich dann auch nicht im Endeffekt groß bemüht habe, im Endeffekt dann eine neue Rolle wieder zu finden, sondern gesagt habe, es ist eine gute Gelegenheit, ein gutes Timing und jetzt mache ich was Neues.
Hast du während dieses Prozesses irgendwie so Kernfragen gehabt, die dich dabei angeleitet haben oder auf die du immer wieder gestoßen bist? Also es ist ja manchmal so, dass einem so im Abend ins Bett geht oder morgens aufwacht, so, sich ähnliche Gefühle immer wieder einstellen. War das bei dir auch so?
Ja, also ich glaube, es ist bei mir so und auch bei vielen anderen Menschen, mit denen ich spreche, umso mehr das eigene Wertesystem, ne, die eigenen Ideen, wer will ich sein, wie will ich agieren, womit möchte ich meine Zeit verbringen, wie möchte ich wirksam sein, umso mehr es dann Einklang gibt zwischen dem, was ich im Endeffekt die ganze Zeit im Job mache, wo ich ja teilweise mehr Zeit verbringe als mit meiner Familie, dass ich diese Zeit, die ich da jeden Tag habe, auch wirklich in Kongruenz mit meinen eigenen Werten nutze und mich da bestmöglich einbringe und dadurch halt meine eigene Vision für mich mit dem, wo ich meine Zeit verbringe und wo ich auch beruflich wirksam bin, ideal verknüpfe.
Ja, und du hast gerade gesagt, dass du dich während deiner Karriere tatsächlich dreimal selber abgeschafft hast im Grunde, beziehungsweise deine Rolle. Das stelle ich mir jetzt nicht unbedingt leicht vor, wenn man davor deinen Hintergrund gesehen vielleicht seine eigene Zukunft bei der Firma so gesehen abschafft. Du hast an anderer Stelle mal gesagt, dass für eine Entscheidung wie die deinige Ego das größte Ding oder das größte Hindernis sein kann. Kannst du das so ein bisschen für mich erläutern, inwieweit Ego ein Blocker sein kann bei solchen Entscheidungen?
Ja, also ich glaube, für mich persönlich war das, natürlich kommen da immer in solchen Situationen, wenn man selber eine Rolle hat und ich habe sehr viele Restrukturierungsprojekte gemacht und war dann, wie gesagt, teilweise selber Teil davon und habe dann diese Rollen halt geändert und dadurch war es dann auch klar, ich kann nicht in der Rolle bleiben. Hatte eigentlich aber immer ein gutes Vertrauen, dass ich aufgrund dessen, was ich schon geleistet hatte, auch irgendwo wieder eine neue Heimat finde und bin da recht wenig ängstlich, was das angeht. Ich glaube, insgesamt der Schritt dann rauszugehen, das ist schon ein sehr komfortables Nest. Ja, also auf der Verantwortungsebene im Großkonzern agieren zu dürfen, bringt auch viel Sicherheit mit, bringt auch viel Komfort in dem Sinne mit sich. Und das ist ein gutes Leben, was man da hat. Und das kommt eben auch mit bestimmten Statussymbolen, das kommt mit Anerkennung, das kommt mit ganz vielen Dingen, die natürlich Menschen persönlich auch, natürlich auch mich in meiner eigenen Selbstwahrnehmung bestärken. Und das loszulassen und zu sagen, ich gehe jetzt mal gefühlt ins Risiko, ich gehe erstmal da komplett raus und finde mich dann neu, schau, wo geht die Reise hin, wer bin ich eigentlich und was kann ich woanders einbringen. Das ist ein Prozess, der ist nicht einfach. Und oft steht dem Ego im Weg und teilweise natürlich auch ganz andere, ganz pragmatische Dinge, warum Menschen diese Veränderung nicht machen, finanzielle Zwänge oder Wahrnehmung, dass ich da potenziell nicht mehr ein gewisses Einkommen haben werde oder dass ich da irgendwo mich schlechter stelle nachher, dass ich da ein Risiko gehe, dass es vielleicht nicht klappt, dass dieser Sprung in was Neues nicht aufgeht. Gibt's ja alles, diese Geschichten. Und für mich persönlich war es aber wirklich dieser Wunsch, auch wirklich komplett mich da neu zu finden. Und die Neugier war größer als die Befürchtung, dass da irgendwas auf der Strecke bleibt.
Das ist ja eine komfortable Situation, wenn die Neugier am Ende dann doch siegt. Aber hat dir irgendwas dabei geholfen, so dieses Ego zu bezwingen? Also es ist ja sicherlich eine Sache zu sagen, okay, man hat eine Sicherheit, aber dann trotzdem diesen Mut zu entwickeln, zu sagen, naja, okay, wir lassen das Ego jetzt komplett hinter mir. Ich weiß nicht, hat dich da irgendwas besonders unterstützt?
Ich glaube, ich bin an sich als Person sehr geerdet und habe mich selten viel mit Statussymbolen aufgehalten und die sind mir einfach nicht wichtig. Und das ist meine persönliche Einstellung, ne? Damit sage ich nicht, dass das jeder so machen sollte, sondern für mich war das nie ein Thema. Also wie gesagt, ich bin in einem kleinen Dorf in der ostdeutschen Provinz in der DDR aufgewachsen, gab dann schon diese radikale neue Welt, die dann sich mir öffnete, als die Mauer fiel, als ich 13 war, und habe deswegen oft mich in Neues geworfen, ohne große Ängste, ohne großen Ballast mit mir rumzuschleppen. Das ist auch dieses Minimalisten-Thema, was du angesprochen hast. Also versuche jetzt nicht mit so wenig wie möglich Items und Sachen zu leben, aber ich bin sehr bewusst in dem, was ich mir sozusagen damit auch an Verpflichtungen ans Bein binde und gehe diese Entscheidung sehr bewusst ein und bin deswegen fiel es mir eigentlich nicht schwer, aber natürlich in der Außenwahrnehmung. Es hat viele Leute auch verunsichert, die kamen auf mich zu und sagten, warum machst du das? Warum gehst du da raus? Es lief doch, tolle Karriere, hätte ja weitergehen können. Und das konnten viele nicht nachvollziehen. Aber diese Gespräche fand ich auch sehr cool, weil wenn man dann wirklich eintaucht, stößt man bei sehr vielen Leuten auf sehr viel Resonanz. Das auch mal zu hinterfragen, was ist mir persönlich eigentlich wichtig? Wer bin ich? Wer will ich sein? Was brauche ich dafür, um glücklich zu sein und Erfüllung zu finden in dem, was ich mache.
Ja. Angenommen, du würdest jetzt, ich sag mal, vor einem Saal von vielen Leuten, 300 Leuten sprechen, die ein ähnliches Profil wie du haben, sagen wir, ja, eine relativ etablierte Karriere, Führungserfahrung, und die Leute möchten sich aber verändern, möchten vielleicht was mit mehr sozialer Gerechtigkeit machen oder am Klimawandel arbeiten beispielsweise. Wenn du jetzt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für diese Leute schreiben müsstest, was wären so die wichtigsten Punkte in so einem Prozess, um sich selber zu verändern?
Also ein Rezept gibt es nicht wirklich, ne? Weil jeder Mensch ist unterschiedlich. Individuelle Situationen im Leben, ne? Familiär, persönliche Umstände, auch wie man selber zu den Dingen, die wir gerade besprochen haben, steht, ne? Also was einem persönlich wichtig ist. Deswegen gibt es kein Rezept, aber ich glaube, wichtig war für mich, und ich glaube, das ist auch übertragbar. Da habe ich auch sehr viele Gespräche mit Führungskräften gehabt, auch Freunden, Ex-Kolleginnen, Kollegen, die auch so diesen Weg gegangen sind, die dann alle irgendwo diese Findungsphase durchlaufen haben. Und Teil davon ist wirklich, sich zurückzubesinnen, was kann ich eigentlich? Ja? Was kann ich mitbringen? Wo ist meine Leidenschaft? Was sind die Themen, für die ich wirklich brenne, ne? Und für die ich wirklich auch signifikant Zeit und Energie investieren möchte im nächsten Schritt. Und wie kann ich das übereinander bringen, so gut wie möglich? Und da sind viele Dinge drin, gerade bei mir. Ich bin halt von einer Industrie in eine andere gegangen. Ich bin von einem Konzern in ein Startup Scale-Up gegangen und mache zwei Jobs, die ich so auch nicht von der Pike auf gelernt habe, so als Quereinsteiger. Und das war schon eine krasse Lernkurve, das so in drei Dimensionen Veränderungen voranzubringen. Also was ich mitgegeben habe bei Leuten ist, erstens, schau dir die Dimension der Veränderung an. Wenn ich mich in Industrie A wohlfühle, zum Beispiel in der Modeindustrie oder im Sporting Goods Bereich, dann ist der Schritt natürlich einfacher in ein anderes Unternehmen, vielleicht kleiner, vielleicht fokussierter, vielleicht ein Outdoor-Unternehmen, ne, wenn man auf Nachhaltigkeit Wert legt. Ich gehe vom großen Konzern raus und gehe in eine kleine Nachhaltigkeitsbrand. Gibt's wunderbare Brands. Ich kann auch sagen, ich bleibe im Konzernumfeld, gehe bei einem anderen Konzern, auch eine Dimension der Veränderung. Aber wenn es zwei Dimensionen sind oder drei, da muss ich schon tief in die Reflexion gehen und sagen, was kann ich dort eigentlich einbringen? Und bei mir persönlich war es dann wirklich so die eigentliche Essenz, weil die Jobs, die ich bisher gemacht hatte, die gab es halt im Startup-Scale-Up-Umfeld nicht. Ja, die funktionale Spezialisierung, die Teil des Konzerns ist, gibt es eben so natürlich nicht. Je frühphasiger, umso weniger, aber auch schon in spätphasigen Unternehmen nicht. Aber ich muss dann halt für mich reingucken, was sind denn die Fähigkeiten, die ich hatte. Ich konnte schon immer sehr gut Teams bauen. und Kultur gestalten. Ich konnte schon immer sehr gut Veränderungsprozesse durchlaufen und alles, was damit zu tun hat, Organisationsentwicklung, Organisationsexzellenz, Rollenklarheit schaffen, Veränderungsprozesse umsetzen, kommunizieren. Was ich auch sehr gut konnte, ist Komplexität zu durchdringen und basierend darauf, die Leute zusammenzubringen, die die Expertise haben und diese Fragen zu beantworten. Ich habe auch bei Adidas Jobs gemacht, wo ich wirklich gar keine Ahnung hatte, also wo ich wirklich gar nicht wusste, worum es ging, und habe dann das genauso angegangen, dass ich im Endeffekt Leute zusammengebracht habe, die Expertise haben und die gemeinsam diese Themen halt zusammenbauen. Und das sind Bausteine, die kann man in ganz viele Unternehmen übertragen, die kann man in Startup übertragen, die kann man in Scale-Up übertragen. Und für mich war relativ früh klar, dass es für mich eher ein spätphasiges Startup ist, was vielleicht irgendwo Wachstumsschmerzen hat, sage ich mal so, wo vielleicht Struktur fehlt und gebaut werden muss, ein bisschen mehr Verlässlichkeit oder Komplexität zu groß wird und gehandhabt werden muss. Das sind dann perfekte Rollen für mich. Und muss natürlich inhaltlich in der Rolle mich neu finden und in der Industrie neu finden. Habe deswegen für mich auch überlegt, wo kann die Reise hingehen. Jetzt, ich habe Sporting Goods und Fashion-Erfahrung, habe mich sehr tief eingearbeitet in, sag mal, Nachhaltigkeitsthemen, habe dann bei Cambridge auch nochmal wirklich einen Zertifizierungskurs belegt, also kein volles Studium, aber ne, bin da wirklich nochmal tief eingetaucht und habe dann für mich festgelegt, es muss irgendwo im Bereich Energiewende, Wärmewende oder Mobilitätswende oder Ernährungswende sein. Ja, und da habe ich dann einfach für mich geschaut, wo gibt es diese Unternehmen, welche Unternehmen haben denn da diese Profile, wo ich mit meinem Skillset halt helfen kann, die selber vielleicht in der Veränderung sind oder die halt eine gewisse Komplexität erreicht haben und da einfach vielleicht auch eine erfahrene Perspektive aus der Managementpraxis brauchen. Und so habe ich mit dem angenähert, Stück für Stück, habe dann mit Leuten gesprochen und das ist auch sehr wichtig, man kann letztendlich nicht die Entscheidung forcieren, aber man kann sehr viel darauf hinwirken, im Endeffekt einfach Netzwerke zu knüpfen, nicht mit dem Ziel, einen Job zu landen, sondern einfach, um zu verstehen, wie funktioniert das Ökosystem, wie funktionieren diese Firmen, wie funktionieren, werden diese Rollen gelebt, was sind die Erwartungen, was muss da geliefert werden und mich dem dann Stück für Stück angenähert. Und letztendlich braucht es auch ein bisschen Glück, so als letztes Puzzlestück. Es braucht halt jemanden, der letztendlich sagt, ja, das ist genau die Person in der Einstellung, in der Lernbereitschaft, auch ne, diesen Sprung von A nach B zu schaffen, diese Lernbereitschaft mitzubringen, aber ich sehe die Kompetenzen und ich vertraue dieser Person, in diese Rolle reinzuwachsen. Ja, das Vertrauen, das ist dann eher vielleicht so ein Glückselement, dass man dem eben braucht, einen Founder oder einen Investor oder jemand aus dem Management, der das sieht in dir, in mir persönlich. Und ich hatte das, ich habe mit Philipp gesprochen, den ich schon seit langer Zeit kenne. Er war damals kurz mal bei Adidas am Anfang seiner Karriere, bevor er selber Termondo gegründet hatte.
Und ich wollte gerade sagen, kurzer Einwurf, du sprichst von Philipp Hauster, dem Gründer
Philipp Hauster,
von Termondo. Ja.
Genau. Und mit ihm habe ich gesprochen, gar nicht primär wegen Termondo, weil damals wusste ich noch nicht, dass er diese Transformation von Deutschlands größtem Heizungsinstallateur für Gas- und Ölanlagen, auch Hybridanlagen, Solarthermie, hin zur Wärmepumpe umsetzen wollte. Das wusste ich damals nicht. Deswegen hatte ich mit ihm auch nicht über Termondo gesprochen. Aber ich habe ihn halt gesprochen, weil er natürlich unfassbar verwurzelt ist und sehr tiefes Wissen hat in der Branche. Und habe mich mit ihm ausgetauscht. Und er kam dann mit der Idee, hey, ich suche gerade jemanden für People. Und das wäre doch was. Ich muss natürlich trotzdem noch durch einen Prozess durchlaufen. Aber er hatte das Vertrauen, dass ich in der Lage wäre, dann ne, diesen Schritt auch zu gehen und in diese Rolle reinzuwachsen. Das braucht's.
Ja. Boah, da sind jetzt sehr viele Facetten drin oder sehr viele Punkte, die ich gerne tief eingehen würde. Vor allem, wie du natürlich deine Erfahrungen jetzt im Startup anwendest. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Bevor ich jedoch weitermache, möchte ich dich einmal kurz einer kleinen Transferleistung zwingen. Der Prozess, den du gerade beschrieben hast, dieser Orientierungsprozess für jemanden, der schon eine gewisse Erfahrung mitbringt. Wie glaubst du, sollte der für einen jungen Menschen aussehen? Einen jungen Menschen, der jetzt am Anfang seiner Karriere steht, welche Fragen sollte man sich stellen, um so die ersten richtigen Schritte zu tun?
Also ich glaube, wenn man eher früh am Anfang seiner Karriere ist, ist es eigentlich einfacher. Ja, vielleicht ist man noch nicht so gesettelt. Ne? Man hat vielleicht irgendwo noch, ist in der Findungsphase, muss sich auch etablieren beruflich. Aber eigentlich ist es einfacher, weil auf der Ebene, sagen wir mal, von Young Professionals bis hin zur ersten Führungsebene, da kann man diese Transition ne, von einer Industrie in eine andere oder von einem Unternehmen zum anderen viel schneller eigentlich schaffen. Ja, da gibt's viel mehr Rollen, da gibt es viel mehr Möglichkeiten. Da ist man vielleicht auch nicht inhaltlich beruflich schon stark spezialisiert und ist vielleicht irgendwo, ne, so wie ich, lange Zeit in einer Branche unterwegs gewesen und hat vielleicht irgendwo in Branche A und Branche B schon mal reingeschnuppert. Und von daher ist es eigentlich einfacher, braucht aber trotzdem dieselben Elemente. Ne? Wer bin ich? Was ist mir wichtig? Was möchte ich? Wo möchte ich wirksam sein? Was sind meine Stärken? Wie kann ich die wo am besten einbringen? Also die Fragen sind vielleicht gar nicht so anders, aber die Komplexität, dann zu der Antwort zu kommen, ist vielleicht noch gar nicht so groß, wie wenn man jetzt vielleicht, so wie ich, 20 Jahre irgendwo schon verbracht hatte.
Ja, verstehe. Man hat eigentlich mehr Freiheit und sollte die als Vorteil
auch verstehen. Genau, und um das noch zu ergänzen, ja, ich habe natürlich eine Familie, ich habe zwei Kinder und das sind natürlich auch Faktoren. Ich bin da vielleicht auch räumlich eher gebunden. Ja. Ich lebe in Nürnberg und arbeite jetzt in Berlin. Das ist mit der Familie handhabbar. Wenn ich jung und alleinstehend bin ich natürlich auch flexibler, ne, kann schneller auch mal sagen, ich ziehe in eine andere Stadt. Ich muss auf nicht so viel vielleicht auf so viele Menschen Rücksicht nehmen, kann mich neu orientieren und neu einfinden in einer neuen Umgebung. Das ist dann vielleicht auch einfacher.
Ja, super. Du hast gerade einen der letzten Punkte, die du genannt hast, war auch das Gewinnen von Führungskräften von Startup-Seite am Ende des Tages und wie ein Gründer so einen Prozess vielleicht angehen sollte. Ich würde gerne mit dir ein bisschen weiter darüber sprechen, wie so ein Prozess aussehen kann, was Startups machen müssen oder sollten, um erfahrene Führungskräfte für sich zu gewinnen. Denn, ich sag mal so, nicht alle da draußen sind so offensichtlich, wie du an einem Wechsel interessiert. Und dementsprechend würde ich dich gerne einmal fragen, wann sollten Startups überhaupt erstmal nach der Unterstützung von erfahrenen Führungskräften suchen? Wann wird das relevant? Wann kann das sinnvoll sein?
Ja, also das sind ganz übliche Muster und die Leute, die ja wirklich am kompetentesten drüber sprechen können, sind die Gründer, die durch diese Prozesse mehrfach gegangen sind. Aber natürlich gibt es bei Wachstum, bei Unternehmen dann irgendwann den Punkt, wo, die Flexibilität und Agilität, die Unternehmen am Anfang als Startup stark gemacht haben, angereichert werden muss mit ein kleines bisschen mehr Skalierbarkeit über Strukturen. Ja, und das ist natürlich immer eine Abwägung. Ja, wo will ich agil bleiben? Es existiert auch eine große Angst, ehrlich gesagt, im Startup-Umfeld, irgendwo bürokratisch zu werden, zu konzernig zu werden, corporate zu werden. Auf der anderen Seite, ohne die Stärken der Konzernstrukturen oder der Strukturen reiferer Konzerne ist auf Dauer eine Skalierbarkeit, ein Wachstum gar nicht möglich. Ja, also irgendwann, jetzt mal auf meine Realität, jetzt in meine Rolle zurückzukommen, es braucht dann halt irgendwann noch Klarheit über Leveling, Kompetenzprofile für bestimmte Levels, über Performance Management. Das muss strukturiert absolviert werden, damit man auch wirklich, ne, Menschen auch Entwicklungspotenziale mitgeben kann, damit man Performance konsistenter messen kann, damit, sag mal, hier und da auch Wildwuchs, der sich im Laufe der Zeit natürlich in Unternehmen einstellt, auch irgendwo handhabbar gemacht werden kann. Und da geht es gar nicht um Bürokratie durch Prozesse, die irgendwo zu sehr einengen, sondern Prozesse können dann sehr wirksam sein, auch zu entlasten, ja, auch Klarheit zu schaffen, auch Werkzeugkisten mitzugeben für Führungskräfte. Ja, eine Werkzeugkiste, wo Elemente drin sind. Wie gehe ich jetzt zum Beispiel in die Entwicklung von Führungskräften oder von Mitarbeitenden? Wo gehe ich denn in Mitarbeitergespräche? Wie gehe ich mit dem Thema Beförderung oder Gehaltsanpassung um? Und so weiter, also ganz kleine Beispiele. Diese Strukturen sind dann hilfreich. Und es braucht genau diese Abwägung. Wie schaffe ich belastbare Strukturen, die einem Unternehmen erlauben, nachhaltig zu wachsen und die trotzdem nicht einhängen? Und das ist wirklich auch ein ständiger Justierprozess, ja, da wirklich nicht zu überziehen, Flexibilität zu lassen, agil zu bleiben und trotzdem irgendwo Skalierfähigkeit auch zu ermöglichen. Und das trifft auf andere Funktionen, neben People natürlich auch, ne, Finance, Marketing, Business-Funktionen genauso zu.
Ja, und dann sollte man vermutlich wahrscheinlich einfach weiter dem Muster folgen, beziehungsweise dem Ansatz, oder es ist ein Schritt zurück, es gibt ja für Startups häufig den Ansatz im Hiring, dass, wenn man eine neue Runde an Finanzierung beispielsweise aufnimmt, dass man dann Leute aus einem bereits weiterentwickelten Startup reinholt, die eben beispielsweise die nun kommende Phase scheinbar durchgemacht haben, um entsprechend diese Erfahrung zu haben. Und das scheint jetzt so das ähnliche Muster zu sein, das du da beschreibst, dass man eben, wenn man merkt, okay, jetzt geht's so in diese Richtung, wo wir vielleicht Corporate-Strukturen brauchen, um skalierbarer zu sein, um Verantwortung zu dezentralisieren, dass wir Leute brauchen, die das schon mal gemacht haben auf größerer Skala.
Ja, ganz verschiedene Aspekte, die du ansprichst, völlig richtig. Geht zum Beispiel um Internationalisierung? Geht es um eine Differenzierung vom Produktangebot? Geht es um irgendwo neue Strukturen in der gesamten Kundenreise? Das wirklich darstellen zu können und dann wirklich Leute reinzubringen, die diese Erfahrung mitbringen, die das, so wie du sagst, schon mehrfach erlebt haben vielleicht und das übertragen können in diese Branche, in dieses Unternehmen. Das kann sehr wirksam sein, sehr hilfreich sein, auf jeden Fall.
Ja, und du hast ja verschiedene Hindernisse auch schon eventuell angesprochen, die so eine Entscheidung für eine Führungskraft von außen erschweren können, um einem Startup beizutreten, wie beispielsweise, ich habe Familie, ich bin ortsgebunden, oder aber auch finanzielle Aspekte. Ich hatte ein sehr gutes Grundgehalt, habe eventuell verschiedene Pläne mit meiner Familie gemacht. Und ich schätze jetzt mal beispielsweise, dass ein Thermondo nicht so gut zahlen konnte wie ein Adidas und da auch irgendwo ein Kompromiss gefunden werden musste. Kannst du vielleicht einmal so in das Thema einsteigen, was sind die Stärken von speziell Klima-Startups, wenn es um das Gewinnen von Führungskräften geht oder von ja, externen generell, aber was auch die Hindernisse sind, die umschifft werden müssen und wie so ein Prozess aussehen kann?
Also das, was du erwähnst, ist völlig richtig. Natürlich gibt es auch da diese ganzen Faktoren für jemanden, diesen Schritt zu gehen. Ich sage mal so, von der Startup-Seite ist natürlich die Kompensationsstruktur eine andere. Da gibt es natürlich auch das Element des Equity, was natürlich sehr attraktiv sein kann, langfristig. Das ist eine Wette auf die Zukunft, das mitzugestalten, aber natürlich gleichzeitig vom Basisgehalt und Bonus. Natürlich musste auch ich dann in so einem Fall natürlich signifikant einen Schritt zurück machen. Aber auch da hat mir persönlich geholfen, genau zu wissen, was brauche ich, was macht mich zufrieden und was reicht. Das ist sehr wertvoll. Ich glaube, für Klimastartups ist insgesamt aufgrund dessen, dass es gibt da Studien vom zum Beispiel dem Net Positive Employee Barometer, dass 2/3 bis 3/4 aller Mitarbeitenden in Unternehmen in einer Firma arbeiten wollen, wo ein positiver Einfluss auf die Welt da ist. Es kann ein sozialer Einfluss sein, kann ein ökologischer Einfluss sein, aber eine positive Wirksamkeit auf die Welt. Das heißt, dieses Thema Purpose ist unfassbar wichtig. Gerade bei jüngeren Generationen, Gen Z, Millennials, die ja gar nicht so klar umrissen sind, aber ich sag mal, bei jüngeren Mitarbeitenden ist es sehr, sehr attraktiv, da sehr gut positioniert zu sein. Das können soziale oder ökologische Elemente sein, das ist egal. Und auch die Hälfte der Leute würden, wenn die Firma keine guten Values hat, überlegen, die Firma zu verlassen. Und auch das ist sehr wertvoll, eben diesen Purpose über die Kultur jeden Tag auch spürbar werden zu lassen, eine gute Kultur des Miteinanders zu haben, eine gute Führungskultur erlebbar zu machen in der Unternehmung. Das sind alles Elemente, die wirksam sind, Leute halt anzusprechen, ne, für unser Unternehmen, für Thermondo halt zu gewinnen, interessiert zu machen. Wir haben immer größere Anzahl von Überzeugungstätern, die auch wirklich zu uns kommen, die sagen, ich möchte aus verschiedensten Gründen, ich möchte was Gutes tun, ich möchte Teil dieser Reise werden, ich möchte nachhaltig leben und ich möchte beruflich nachhaltig wirksam sein. Und diese Motivation sehen wir bei immer mehr Mitarbeitenden, gerade seitdem wir diese Transformation durchlaufen haben. Und es ist natürlich, wenn die Mitarbeitenden dann mal da sind, auch ein sehr großer Hebel, sie natürlich zu behalten. Ja? Und dann natürlich im Laufe dieser Zeit auch ihnen Möglichkeiten zu geben, sich weiterzuentwickeln und selber zu wachsen innerhalb der Unternehmung. Und das sind aus meiner Sicht große Hebel, die sind unterschätzte Hebel. Und deswegen spreche ich auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der Geschäftsführung bei uns auch sehr oft darüber, was braucht es, ein gutes Business zu bauen und was braucht es, eine gute Firma zu bauen. Ja? Eine gute Firma ohne gutes Business ist schwer, aber nur ein gutes Business zu haben, reicht vielleicht auch noch nicht aus. Ja, eine richtig gute Firma zu haben, eine richtig coole Firma zu haben, hat genau dieses Element, ne, einen starken Purpose, eine starke Kultur, halt wirklich eingebettet.
Ja, ich freue mich sehr darauf, wenn wir darauf gleich im Detail eingehen. Aber eine Frage noch vorweg, bevor wir vielleicht auch auf die Reise von Thermondo eingehen und was dich daran fasziniert hat. Du hast vorhin erwähnt, dass du selber dich darin kompetent einschätzt, Kultur zu beeinflussen, Teams zu bauen, und hast eben auch gesagt, wie das ein Vorteil sein kann für Startups, wenn es darum geht, Führungskräfte anzuwerben. Ich habe jetzt in der Vergangenheit auch, also entweder indirekt oder aber auch direkt miterlebt, dass dieser Fit zwischen erfahrener Führungskraft von außen und Startup-Kultur komplett schief gehen kann. Da gibt es genügend Horror-Stories dazu, dass der Fit einfach nicht vorhanden war, dass die Führungskraft eventuell einen zu großen Sprung machen musste, dass das Startup noch nicht weit genug war, wie auch immer. Aber wie kann ich, wenn ich aus der Startup-Brille, durch die Startup-Brille gucke, aber auch durch die Brille der Führungskraft, sicher gehen in einem gemeinsamen Prozess, dass dieser Clash in Sachen Kultur und Kompetenz nicht auftaucht, beziehungsweise dass der Fit da ist in Sachen Kultur und Kompetenz, so dass eben die Führungskraft nicht von einer guten Story geblendet wird vielleicht, aber auch das Startup und die Gründer nicht von einem schönen Lebenslauf. So dass, wie kann man das zusammen gestalten?
Ja. Also das ist Realität, absolut. Und aus ganz persönlicher Erfahrung auch. Für mich war das, wie gesagt, eine krasse Lernkurve natürlich, ne? In diesem neuen Umfeld, sehr stark wachstumsorientiert, Blue-Collar, White-Collar, digital mit Software hinterlegt. Das war natürlich eine ganz neue Welt für mich. Aber deswegen ist es so wichtig, da sich vorher klar zu sein, wo ist der gemeinsame Anker für beide Seiten? Was ist die gemeinsame Zielrichtung? Und können wir die Stärken der beiden Seiten dort wirksam verbinden? Und für mich persönlich war es völlig normal und natürlich, dass ich mich konstant hinterfragt habe, ist das, was ich jetzt hier in der Diskussion zum Beispiel, ne, was ich gerade denke, was eine potenzielle Lösung sein könnte für ein Problem, ist das eine Reflexion meiner 20 Jahre im Konzern oder ist das wirklich eine gute Lösung für die Firma, wie sie heute existiert? Ja, ich glaube, da gab es bestimmt auch am Anfang sicherlich ganz viele Bedenken, auch ob dann jemand, der eben, wie gesagt, wie ich 20 Jahre aus dem Konzern kommt, da noch wirklich helfen kann. Ja. Und gleichzeitig natürlich, und das ist eine gute Spannung, das ist eine gesunde Spannung, auch man holt sich ja diese Leute aus einem bestimmten Grund auch in die Firma rein, um erwachsener zu werden, um reifer zu werden. Und wie können wir diese Stärken dann halt auch nutzen? Also es braucht von beiden Seiten diese Spannung und von beiden Seiten auch die Bereitschaft zu lernen, sich neu zu finden. Ja. Und vielleicht sind Dinge, die bisher 80-20 agil mal schnell eine Lösung zusammenzuzimmern, die dann vielleicht sofort auseinanderbröselt beim ersten genauen Anschauen.
Ich weiß nicht, wovon du redest.
Nein, absolut nicht. Oder vielleicht ist das dann jetzt auch die gute Gelegenheit, da mal dauerhaft bessere Lösungen zu schaffen. Ja, wo dann eben auch, wie gesagt, die Erfahrung von Führungskräften, aber auch Spezialisten, das ist ja auch auf Teamebene genau das Gleiche, auch wirklich helfen kann. Wie macht man sowas? Wie kann man das wirklich nachhaltiger skalierbar aufsetzen? Und gleichzeitig von der anderen Seite halt wirklich zu fragen, geht es jetzt darum, was richtig Perfektes zu bauen, was richtig Gutes zu bauen, was eine langfristige Wirksamkeit hat, oder geht es jetzt wirklich darum, mal schnell eine Lösung zu haben? Geht es jetzt um Geschwindigkeit oder geht es jetzt um Qualität? Ja, und auf beides zu optimieren gleichzeitig ist schwierig, aber dieser bewusste Prozess, diese Spannung auszuhalten, auszutragen, auszudebattieren und dann zu einer Lösung zu kommen, macht im Endeffekt dann auch beide Seiten, ich sag mal so, ne, das Startup und die andere Perspektive, die vielleicht aus dem Konzern kommt, beide wachsen und reifen daran und werden dadurch stärker.
Ja, Spannung, die sich hoffentlich in positive Energie entlädt. Ja. Lass uns doch mal über deine Zeit jetzt bei Telmondo sprechen und deine Arbeit da. Und du hast mir einfach angerissen, dass dich auch die Reise von Telmondo selber fasziniert hat und auch einen Ausschlag gegeben hat, Telmondo, ja, am Ende des Tages, oder Teil des Telmondo-Teams sein zu wollen. Magst du darauf einmal eingehen, was dich an Telmondo gereizt hat?
Absolut, also ich kannte Telmondo, wie gesagt, weil ich auch Philipp schon sehr lange kannte, habe den Weg immer mitverfolgt. Dann hatte ich mit Philipp gesprochen und er hatte mir erzählt, dass er jetzt die Wärmepumpe launchen wollte. Also wir haben, ich glaube, im Sommer, Herbst 2021 das erste Mal gesprochen, darüber konkret. Und dann haben wir eigentlich festgestellt, dass ja Deutschland 2045 klimaneutral sein muss und so eine Heizung, die hält 15, 20, 25 Jahre, teilweise noch viel länger. Das heißt, dass eigentlich dann die letzte Gasheizung, letzte Ölheizung eigentlich spätestens 2025 eingebaut werden muss. Ja, und dann war relativ klar, dass eine relativ schnelle Transformation stattfinden musste, eine relativ schnelle Veränderung der gesamten bisherigen Erfolgsgeschichte von Telmondo hin zur Wärmepumpe. Also ein kompletter Shift von einem Business zum anderen. Das nicht nur zu 100% ersetzen, sondern gleichzeitig daran noch weiter zu wachsen. Und das war eine relativ krasse Vorstellung, dass man das in relativ schneller Zeit von 2022 bis 2025 leisten wollte. Philipp hatte zu dem Zeitpunkt dann auch an der Brand gearbeitet, hatte den neuen Purpose von Telmondo vorgestellt. Gemeinsam machen wir Wohnen klimaneutral. Und das ist ja nur ein Versprechen, wenn auch Taten folgen, ja, was dann wirklich Bestand und Substanz hat. Und das Versprechen war eben genau das zu tun, die Wärmepumpe im Sommer 2022 auf den Markt zu bringen, zu testen, zu skalieren, alle Prozesse, die damit zu tun haben, werden wir vielleicht noch drüber sprechen, komplett neu zu erfinden und dann Stück für Stück das bisherige Geschäft natürlich auch runterfahren. Und das fand ich extrem spannend. Also ich habe schon sehr oft Transformationsgeschichten mitgestaltet, auch bei Adidas sehr viel Veränderungsprozesse mitbegleitet, war Teil davon, habe die mitgeprägt. Und sowas finde ich super spannend. Ja, so eine Aufgabe zu haben in sehr, sehr kurzer Zeit, etwas komplett von A nach B, von links auf rechts zu drehen, finde ich super. Also da geht volle Energie und volle Leidenschaft bei mir drauf. Und deswegen haben wir relativ schnell gesagt, ja, das passt eigentlich inhaltlich sehr gut. Das passt vom Prozess, vom Zeithorizont sehr gut. Das passt auch mit dem, was ich mitbringe, für Philipp sehr gut in der Rolle, die ich halt jetzt habe. Also ich bin verantwortlich für People und für Nachhaltigkeit, aus meiner Sicht auch sehr sinnvoll, weil wir mit unserem Purpose, gemeinsam machen wir Wohnen klimaneutral, eben beide Seiten, ne, das Geschäft, das Produktportfolio, aber eben auch die Kultur und das, wie wir intern agieren mit allen Thermodinos, irgendwo übereinbringen müssen. Und das passte eben auch von der Größe der Aufgabe. Und von daher war das relativ schnell klar, dass das eine sehr spannende Aufgabe sein würde, wo ich mich hundertprozentig reinwerfe.
Dann erzähl doch direkt mal, weil du hast ja schon gerissen, dass wir über die Prozesse mal sprechen wollen. Wie manifestiert sich jetzt deine Anwesenheit bei Thermondo ganz konkret in deiner Rolle? Kannst du mir irgendwie so ein paar Herausforderungen nennen, die du vorgefunden hast, für die Philipp dich vielleicht auch ganz konkret ins Boot geholt hast, und mit welchen Projekten oder Lösungen ihr die jetzt anfasst?
Ja, so grundsätzlich gibt es verschiedene Dimensionen davon. Ich bin Teil der Geschäftsführung und von daher muss ich grundsätzlich breit denken und das Gesamtgeschäft auch im Auge halten mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch eine funktionale Verantwortung. Und ich fokussiere mich jetzt mal auf die funktionale Verantwortung. Da ist es natürlich so, dass wir mit dem Wechsel von den konventionellen Heizsystemen hin zur Wärmepumpe plus alle anderen Elemente, die wir auch schon pilotieren und bauen, das zum Beispiel PV, HEMS entwickeln, Home Energy Management System, dass wir da natürlich zurück zur Wärmepumpe neue Berufsbilder brauchten. Wir mussten neue Mitarbeitenden einstellen, die wir bisher nicht brauchten, also Fundamentbauer, Elektroniker in großer Zahl. Wir mussten im Endeffekt auch unsere Trainings, unsere Fachtrainings, die inhaltlichen Trainings für die Installateure, um Standards und Qualität zu sichern, 100% neu setzen. Die Wärmepumpe ist ein komplett anderes Produkt als eine Gasheizung, komplexer in vieler Hinsicht, hat Auswirkungen nicht nur auf die Installateure und den Installationsprozess, aber eben auch zum Beispiel auf den Vertriebsprozess. Also auch da komplett den Außendienst neu erfinden, trainieren und ganz neue Impulse reinbringen, neue Führungsebenen installieren. Und das ist halt aus meiner Perspektive von der HR-Arbeit, von der Recruiting- und Talent-Acquisition-Arbeit, dann aber auch von der L&D-Arbeit, eine sehr große Aufgabe gewesen, das halt wirklich konsistent auch zu unterstützen. Ja, und da das Business bestmöglich vorzubereiten darauf und gleichzeitig natürlich all diese Handwerker, die wir brauchen, von denen es ja in Deutschland gar nicht so viele gibt, ja, Fachkräftemangel, wirklich Fachhandwerker zu finden oder auch neu zu denken und zu sagen, wie können wir zum Beispiel auch mit Quereinsteigern arbeiten, wie können wir Quereinsteiger in diesen Beruf bringen und wie können wir Teil dieses Prozesses werden, damit wir eben nicht nur die AnlagenmechanikerInnen suchen, von denen, wie gesagt, Deutschland mehr und mehr auch in Rente gehen und ein immer größerer Mangel an Fachkräften existiert.
Ja. Kannst du einmal für mich runterbrechen, wie du so ein Problem für dich selber runterstrukturierst, also und dann das eben anfasst? Also wie gehst du erst die Analyse an quasi und dann, wie priorisierst du dann die nächsten Schritte? Also verstehe es vielleicht auch als Frage, insoweit als, wie ich komme jetzt als neue Führungskraft in einen neuen Betrieb rein, wie sollte ich meine Zeit strukturieren und meine Aktion priorisieren, ganz am Anfang? Ja.
Also ich persönlich versuche da einfach einen extrem breiten Blick auf das Geschäft zu haben, einen sehr breiten Kontext zu haben, in dem ich mich da bewege. Ne? Also nicht funktional anzufangen, sondern zu sagen, ich komme rein und muss erstmal verstehen, wie funktioniert dieses Geschäft. Ja? Das habe ich gemacht, indem ich in den ersten 2 Monaten mit allen Führungskräften, ob jetzt Fläche, ne, Handwerksführung, Sales-Bereich, Office, ich habe mit allen gesprochen, habe geguckt, was treibt die um, was sind die Probleme, wo kann ich in meiner Rolle, in meiner funktionalen Rolle auch unterstützen, habe all diese Themen gesammelt, für mich sortiert im Kopf, also versucht ganz breit zu denken und zu verstehen. Natürlich kann ich nicht in so kurzer Zeit das ganz operative Geschäft in jedem Detail durchdringen. Das ist auch gar nicht der Anspruch, sondern wirklich eher so die großen Themen zu finden, die großen Gemeinsamkeiten in diesen Gesprächen zu finden und das dann zurückzubringen auf eine Synthese zu betreiben, zurückzubringen auf die Kernelemente, wo wir schnell und wirksam auch unterstützen können. Ja. Welche Probleme können wir wie aus der Welt schaffen? Wie kann ich bestmöglich unterstützen? Und das versuche ich dann für mich immer persönlich zu übersetzen. Ich mache immer sehr große Materialsammlung, sehr große Impulssammlung und sortiere die dann, cluster die zusammen, guck, wie hängen die zusammen? Sind die vielleicht inhaltlich verwoben oder sind die vielleicht zeitmäßig aufeinander aufbauend? Wie gehe ich die am besten an? Und versuche das dann in so eine Zielsetzung und eine Roadmap dahin zu überführen. Also einen Fahrplan, der mir erlaubt, auch ganz strukturiert zu sagen, wenn ich da in einem Jahr sein möchte, ja, muss ich vorher 1, 2 und 3 erledigen. Also viele Dinge bauen sich aufeinander auf. Und was ist denn jetzt, was als erstes gemacht werden muss, weil es die Basis ist für alle nächsten Schritte. Ja. Und das ist natürlich nur der Plan. Ne? Der Plan, der hält meistens so lange, also wie man immer sagt, ne, der Battle Plan lasts until the first skirmish. Also in dem Moment, wo man dann wirklich eintaucht ins Geschäft, irgendwas passiert immer. Ja, es ist ein sehr dynamischer Markt, es ist eine sehr dynamische Situation auch in der Unternehmung. Da auch viel zuzulassen, die Flexibilität zuzulassen, ständig umzupriorisieren, aber das große Ganze nie aus dem Auge zu verlieren. Ja, und auch da gibt es eine Spannung. Was fällt als erstes immer hinten runter? Die wichtigen, aber nicht dringenden Dinge. Ja, weil das Dringende findet dich. Das musst du nicht suchen, das findet dich. Aber die wichtigen und nicht dringenden Dinge, denen auch immer wieder den Raum zu geben, die auch immer wieder zu priorisieren, auch zum Beispiel in den jährlichen Prioritäten, im Budget, in den OKRs auch immer wieder zu reflektieren und nicht zu vergessen und trotzdem natürlich die kurzfristigen, drängenden Probleme anzugehen. Auch das muss immer in Balance bleiben und so versuche ich mich dann durchzuarbeiten.
Ja, ich fand gerade den englischen Einwurf, den du gebracht hast, sehr super. Ich glaube, es ist Mike Tyson Zitat, dass jeder einen Plan hat, bis sie den ersten Schlag aufs Maul bekommen oder so. Also aus dem Englischen genau. Jetzt grob übersetzt, aber finde ich sehr gut. Also ich stelle mir das jetzt gerade vor, ich komme in eine neue Firma rein, jetzt im Thermondo-Fall, ich glaube, circa 700 Mitarbeiter plus minus
800,
je nachdem, 800, ja, okay. Und da gibt es sehr viele Leute, die da schon viel Zeit verbracht haben, in den Details mehr drin sind als man selber, mit denen du dann eben viel sprichst, um wahrscheinlich auch deine Materialsammlung zu vertiefen. Wie hält man die Balance zwischen, ich schätze die Meinung derjenigen und das Wissen derjenigen, die bereits in der Firma sind, und schaffe aber es eben auch, meine eigenen Erfahrungen mit einfließen zu lassen und entsprechend zu priorisieren, beziehungsweise nicht zu priorisieren, aber zu gewichten zwischen diesen beiden Wissensschätzen, wenn man es so betrachten möchte.
Also ich arbeite sehr, sehr, sehr gern mit Menschen. Es gibt mir sehr viel Energie und ich arbeite sehr gern mit meinen Peers, mit den Führungskräften und den Teams aus den Fachbereichen. Das mag ich einfach, den Austausch, weil ich immer wieder was Neues für mich auch rausziehe und lerne. Ich bin da sehr neugierig, also mein Ansatz ist immer wirklich sehr offen zu versuchen, sehr offen reinzugehen, ohne schon vielleicht ein konkretes Ergebnis im Kopf zu haben. Natürlich habe ich für bestimmte Problemstellungen auch schon dann so diesen Moment im Kopf, wo ich dann sage, ah ja, kenne ich, ne, ich weiß, wie ich da rangehen würde, ich habe vielleicht eine Lösung schon mal erlebt und kann die umsetzen und hier reinbringen. Aber ich versuche im ersten Schritt erstmal offen zu sein. Gleichzeitig braucht es auch bewusst in bestimmten Punkten natürlich eine klare Vision. Ja, eine klare Visionsstärke und bedeutet dann aber auch Durchsetzungsvermögen zu sagen, wenn wir so weitermachen, werden wir dieses Problem nicht lösen können, sondern es braucht ein anderes Vorgehen. Wir müssen das anders denken. Wir müssen vielleicht eine andere Ambition hier haben oder auch diesen Reifeprozess, den ein Unternehmen durchläuft, halt auch immer wieder mit Impulsen zu unterstützen. Ja, das heißt nicht da auf Rechthaberei zu bestehen, da ich da Recht haben muss mit meiner Meinung, aber eben dann auch wirklich gute Argumente walten zu lassen und für Positionen auch zu kämpfen, ja. Und zu sagen, nee, ich glaube, das wird uns nicht helfen, wenn wir so weitermachen, sondern wir müssen das vielleicht so angehen oder so neu denken, in diese Richtung mal austesten. Und auch das ist ein gesunder, wir sprechen halt sehr viel über so Spannungssituationen, aber das ist auch eine gesunde Spannung. Man nennt das auch so Creative Abrasion, ne? Also man reibt sich dann kreativ an Themen, um mit der besten Lösung rauszukommen. Und deswegen, ich schätze Expertise aus den Fachbereichen sehr stark. Wie gesagt, ich habe mich da auch in der Vergangenheit in meiner Karriere immer wieder sehr stark an Expertise angelehnt. Es ist auch unfassbar toll zu sehen, wie Menschen, deren Expertise gewertschätzt wird, danach aufblühen und Teil so einer Reise sein wollen, intrinsisch motiviert sind, da diese Expertise eben auch einzubringen und auch weiter wachsen zu wollen und gemeinsam halt diese Themen anzugehen und zu lösen. Und wie gesagt, also die Kernelemente davon sind Offenheit, auch eine klare Perspektive, auch eine klare Meinung zu Themen zu haben. Natürlich idealerweise datenfaktenbasiert, ist nicht immer möglich, nicht immer so klar. Und gerade im People-Bereich gibt es vielleicht oft nicht so die 100% klaren KPIs oder Kausalitäten. Ich mache das und das Ergebnis in KPI XY ändert sich um 7%. Das gibt es oft nicht. Es sind oft multikausale Elemente, also Fluktuation oder ENPS, also Engagement der Mitarbeitenden, ist multikausal. Und ich kann viele, viele Dinge in die richtige Richtung treiben, aber so diese direkte Hebelwirkung, ich mache eine Sache und Folgendes passiert, die gibt es eben oft nicht. Ne? Und da so weit wie möglich trotzdem daten- und faktenbasiert zu arbeiten, gute Argumente parat zu haben und dann gemeinsam sich da durchzudebattieren.
Was du gerade beschreibst, finde ich, fußt sehr stark oder ist vermutlich sehr stark in einer guten Kultur, guten Unternehmenskultur verwurzelt, wenn man aus Konflikten oder Debatten tatsächlich positive Energie ziehen kann und diese auch zu positiven Endergebnissen führen. Gerade weil du jetzt eben auch den People-Bereich ansprichst und dass das manchmal gerne auch als ein bisschen wischiwaschi verschrien werden kann. Wie schafft man es wirklich, so eine Kultur zu bauen, beziehungsweise welchen Prinzipien kann man da folgen, um positive Debatten zu führen, beziehungsweise eben auch den ENPS, den du jetzt angesprochen hast, also das Engagement der Arbeitenden zu fördern insgesamt. Also was sind so die Kernpunkte, die Kernsäulen, auf der eine gute Kultur fußen sollte? Wie schafft man das wirklich, diesen Metabegriff Kultur aktiv zu managen? Ganz einfach runtergebrochen.
Ja. Das ist wirklich eine komplexe, sehr gute Frage, Pascal, aber auch eine komplexe Frage, weil
kann man eine eigene Podcast drüber machen, ja.
Können wir ganze Bücher drüber füllen. Im Endeffekt, Kultur ist ja nichts, was anfassbar ist. Kultur ist ja spürbar indirekt. Ne? Also ist ja nicht konkret, sondern man sagt oft, Kultur ist das, was ich am Sonntagabend über Montagmorgen denke. Ja? Wie ich mich fühle, wie gehe ich in die Woche. Ja? Ich sag mal so, es sind bestimmte Elemente drin, die sind unfassbar wichtig. Also ein Kernelement ist eine gute Leadership-Kultur, eine gute Führungskultur. Führungskräfte sind immer auf der Bühne. Führungskräfte brauchen gerade, wenn das Unternehmen weiter wächst, einen immer größeren wachsenden Anspruch, auch selbst als Führungskraft zu reifen, sich weiterzuentwickeln. Nicht zu sagen, habe ich immer so gemacht, sondern da auch immer wieder neu zu denken und neu zu wachsen und sich selbst auch neu in Frage zu stellen. Ist das noch gut genug? Ja? Kann ich besser werden? Ja, weil Span of Control, also die Zahl der Mitarbeitenden oder Menschen, die man führt, erhöht sich. What's at stake? Die Größe des Business verändert sich. Unternehmen werden oft viel crossfunktionaler, komplexer, internationaler und so weiter. Und diese Komplexität zu managen, da ist vielleicht die Werkzeugkiste der Vergangenheit für die Zukunft gar nicht mehr die richtige. Ja? Und Führung spielt da eine extrem große Rolle. Und deswegen sprechen wir sehr viel über die Werte, aber auch über die Verhaltensweisen, die konkreten Verhaltensweisen, die dahinter liegen, die wir von unseren Mitarbeitenden erwarten, die wir dann natürlich zuerst vorleben müssen. Ja, das ist ein großes Element. Ein zweites Element bei Kultur ist im Endeffekt auch zu sagen, immer wieder zu sagen, also nichts, was wir tun, ist Selbstzweck, sondern es geht ja darum, die Firma voranzubringen, das Geschäft voranzubringen und da wirklich auch reinzugehen und zu sagen, was hilft wo und wie effektiv ist es? Und ist das jetzt nice to have oder ist das wirklich ein ganz integraler Bestandteil? Ich glaube auch, dass da oft unterschätzt wird, welche Wirkung Kultur und welche Wirkung auch eine gute HR-Arbeit, eine gute Personalarbeit, eine gute People-Arbeit auch haben kann. Zum Beispiel, indem man einfach seine Chancen verbessert, zukünftige Mitarbeitende für die Firma gewinnen zu können, indem man wirklich guten, auch nach außen sichtbaren, da gibt es ja Plattformen ne, wie Kununu und andere, eine sichtbare Wirksamkeit zu erzielen und dass draußen gesehen wird, oh ja, das scheint eine gute Firma zu sein. Oder Thermondinos, die heute Teil von Thermondo sind und dann vielleicht den nächsten Schritt woanders hingehen, wie sprechen Sie darüber? Haben Sie eine gute Erfahrung gehabt? Haben Sie gute Zeit gehabt? Konnten Sie wachsen? Konnten Sie sich weiterentwickeln? Wie haben Sie es wahrgenommen? Diese Abstrahlwirkung ist massiv. Ja, da ist als Employer-Brand sich sozusagen auch gut zu positionieren. Das zweite Thema ist natürlich, die Mitarbeitenden, die da sind, sind unfassbar wertvoll für die Firma. Wie können wir die zum einen natürlich weiterentwickeln? Wie können wir denen helfen? Es sind viel weniger riskant, als wenn man jetzt auf einer hohen Führungsebene jemanden von extern holt, sondern einfach ne, die tollen Talente intern weiterzuentwickeln und auf diese Führungsebene zu bringen, da eine Entwicklungsarbeit, eine Entwicklungsperspektive auch zu haben. Das heißt, einen hohen Performance-Anspruch, einen hohen Leistungsanspruch zu haben, aber gleichzeitig auch zurückzugeben. Durch eine gute Führung, durch Entwicklung, durch Weiterentwicklungsmaßnahmen muss nicht nur immer ein Schritt nach oben sein, auch ne, horizontale, laterale Wechsel zu ermöglichen. Und dann final noch so der Punkt, im Endeffekt alles, was bei uns in meinem Bereich eben stattfindet, mit meinem Team, dass wir dort immer wieder schauen, wie können wir durch die richtigen Hebel, durch die richtigen Maßnahmen im Recruiting und im Employer Branding, ne, im Talent Acquisition von der Employee Experience oder die End-to-End Employee Lifecycle vom Onboarding, ne, über die ersten wertschätzendes Feedback in Performance Reviews, eine Weiterentwicklung, eine adäquate Bezahlung, eine potenziell gute Bonifizierung, dann aber auch, was viel wichtiger ist, auch Elemente der Kultur intern, die gar nicht so greifbar sind, aber gibt es coole Partys, mögen die Leute sich. Ne? Wir sind natürlich auch im Kern Handwerksbetrieb, der Kühlschrank ist immer gut gefüllt bei uns in der Zentrale und da steht nicht nur Limo. Von daher, das gehört dann auch dazu, die richtigen, Philipp spricht darüber oft, was ist das Lagerfeuer, um das wir uns versammeln? Ja, ob das jetzt regionale Feiern sind auf der regionalen Basis, wie in der deutschlandweit aktiv mit eigenen Handwerkern, aber eben auch in der Zentrale. Wie findet man sich zusammen über Jobs hinweg, dass man nicht nur in seiner eigenen Bubble bleibt, sondern auch merkt, hey, ich bin hier Teil einer Firma, wo es vom Montagehelfer in Castrop-Rauxel über den Außendienstler in München, die Leute in der Zentrale, die Handwerker der verschiedenen Gewerke, die Techies, all diese Berufe kommen zusammen und können nur gemeinsam erfolgreich sein.
Mich würde einmal interessieren, weil du jetzt gerade diesen Spagat zwischen verschiedenen Berufsbildern angesprochen hast, also jetzt zwischen dem Handwerker, dem Außendienstler, dem Montagehelfer, dem Softwareentwickler. Welche Werte liegen der Kultur bei Termondo zugrunde und wie versucht ihr die tagtäglich zu manifestieren?
Ja, wir haben drei Werte, die wir auch jetzt gerade wirklich auch versuchen, greifbarer zu machen durch die Beschreibung der Verhaltensweisen, die wir dahinter sehen wollen. Ja. Wir haben drei Werte. Der erste ist hungrig. Das passt sehr gut natürlich zum ambitionierten Scale-up, weiter zu wachsen und die Nummer 1 Wärmepumpenfirma zu bleiben natürlich, die wir ja heute schon sind. Da sind aber auch Elemente drin, das wachsen wollen, ne? Growth Mindset zu haben, auch persönlich weiter wachsen zu wollen. Ne? Und das heißt nicht nur beruflich, sondern sich als Person in der Reflexion, in der vielleicht den Blick auf die Welt, in den Glaubenssätzen auch immer wieder neu finden zu können. Das zweite ist geerdet, sehr stark verankert natürlich in dem Kern, was wir auch sind, nämlich Handwerksbetrieb. Ja? Geerdet bedeutet, gut miteinander umzugehen, nicht akademisch zu sein. Ob jetzt, wie gesagt, Handwerker oder Leute aus dem Office zusammenzukommen und irgendwo Gemeinsamkeiten zu finden. Respektvoll miteinander umgehen. Ja, das gehört alles damit rein. Und der dritte Wert ist positiv. Und da liegt ganz viel Problemlösungskompetenz, auch sehr viel im Handwerklichen, aber auch sonst. Nicht nur diese Probleme gemeinsam zu lösen, ja, das ist positiv, aber gleichzeitig auch positiv im Sinne, wie kommunizieren wir miteinander? Wertschätzend zu sein, respektvoll zu sein und das eben auch zum Beispiel auf der Führungsebene auch vorzuleben. Ja, und dafür die Teams auch da zu sein, greifbar zu sein, offenes Ohr zu haben. Genau.
Wir kommen ganz langsam zum Ende und trotzdem stelle ich jetzt am Ende nochmal eine große Frage, die alles, worüber wir gesprochen haben, vielleicht ein bisschen zusammenfasst. Aber mich würde einfach erst nochmal interessieren, wenn du es so ein bisschen High-Level betrachtest, was sind deiner Meinung nach die Schlüssel zu einer wirklich erfolgreichen Hiring-People-Strategie für einen Scale-Up wie Termondo?
Im Kern das Unternehmen verstehen, die Ambitionen zu verstehen, wo wollen wir hin und was braucht es dafür, um erfolgreich zu sein. Personalarbeit ist langsam wirkend. Es braucht Zeit, die richtig tollen Talente reinzubringen, Strukturen zu bauen, Teams neu zu bauen. Da wirklich klar zu sein, wo ist die Firma heute, wo will die Firma hin, welche Capabilities, welche Fähigkeiten, welche Talente brauchen wir für die Zukunft. Und das dann halt wirklich lang- und kurzfristig halt voranzubringen. Eine gute Employer-Brand zu haben, auch wirklich gut die eigene Firma auch zu kommunizieren, ja, wer wir sind, so ein bisschen greifbar zu machen, auch wenn man von außen kommt und sagt, wer ist Termondo, dass wir dann alle Kanäle, die wir zur Verfügung haben, eben auch zu nutzen, um das greifbar zu machen, über Videos, über Erfahrungsberichte, über was bieten wir dir, was erwarten wir, da viel Klarheit zu haben. Dann natürlich auch im Recruiting einen guten Job zu machen, also wirklich auch ganz, ne, also schnell gute Candidate Experience zu haben, und die Kandidaten da wirklich gut durchzuführen, authentisch abzufangen, auch wirklich authentisch in den einzelnen Interviews zu sein und da eine gute Energie zu generieren Und das ist aber nur der Anfang, ne? Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Also Talente zu gewinnen ist ein Schritt. Und dann im zweiten Schritt natürlich alles zu tun, um sie zu halten, um sie weiterzuentwickeln und um ihnen auch längerfristig eine gute Perspektive bei Termono zu bieten.
Hört sich sehr, sehr gut an. Als Outro eine letzte Frage, bevor wir aufhören. Und zwar ging es ja heute auch sehr viel darum, wie du deine eigene Reise gestaltet hast, wie du nach Adidas über den nächsten Schritt nachgedacht hast. Und ich jetzt selber als junger Mensch am Anfang seiner Karriere stelle mir natürlich auch immer die Frage, naja, okay, wie bestimme ich meine Werte, wie gehe ich sicher, dass ich denen folge? Welche Frage kann man sich so wiederholt stellen, um sicherzugehen, dass man im Leben auf dem richtigen Kurs verweilt und so mit so ein bisschen einen kleinen Gradmesser für sich selber erstellen?
Das ist wirklich eine krasse Frage. Ich habe vorhin am Anfang schon ein bisschen drüber gesprochen. Letztendlich ist es die Frage, wer bin ich, wo will ich hin? Also hin im Sinne von, ne? Also wie möchte ich mein Leben verbringen? Diese begrenzte Zeit, die man hat, wie kann ich die bestmöglich nutzen? Und was ist für mich, was gibt mir persönlich dann Zufriedenheit mit der Situation, mit der Reise und auch mit dem, wo ich da hinkommen möchte? Und da ist ein Wort extrem wertvoll und das ist das Wort genug. Was ist genug für mich? Nicht unbedingt in allen Dimensionen immer nach mehr, mehr, mehr zu streben, sondern auch den Mut zu haben, bei bestimmten Themen einfach zu sagen, ich habe genug. Ich habe genug Dinge, ich habe genug Wohnung, ich habe genug Auto. Ich mache mir da jetzt nicht mehr Gedanken drum, sondern ich finde mein Mehr vielleicht in der Weiterentwicklung oder mehr Gemeinschaft, mehr zurückzugeben, mehr Coaching, mehr Mentoring, was auch immer. Das sind nur Beispiele, die für mich sehr relevant sind. Aber ich kann nicht überall in allen Dimensionen nach mehr streben. Ein Genug gibt sehr viel Klarheit, gibt sehr viel Freiheit, sich auf das zu fokussieren, was einem persönlich am wichtigsten ist.
Vielen, vielen Dank, René. Super, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wirklich vielen Dank. Ich wünsche dir alles weiterhin alles Gute für Termondo und die ganzen Wärmepumpen, die noch von euch installiert werden wollen. Mach's gut.
Vielen Dank, Pascal. Alles Gute.